Dann habe ich diesen Mann kennengelernt.
Sind ja Leute verschwunden. Das gibt es. Keiner weiß und keiner spricht darüber.
Und der hatte als einziger Zugang zu den sogenannten Geisterbahnhöfen und stillgelegten Gleisen. Und dann geht er zum Bahnhof Gesundbrunnen, der war ja geteilt, ein weißer Fleck auf der S-Bahn-Karte, weil zwei Gleise stillgelegt worden sind.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Wann ist der Koffer gefunden worden?
Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Was sind wir denn nach unserem Tod? Werden wir alle auf so einen Koffer reduziert? Das war ja quasi in so einer Art Zeitkapsel.
Ich schenke Ihnen diesen Koffer mit der Bitte und Aufgabe, diese Geschichte zu erzählen und vielleicht diese Person wiederzufinden.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Folge 3. Ost-West und zurück.
Schon wieder ein Behördenbrief. Diesmal vom Landkreis Vorpommern-Greifswald. Marianne und ich sind auf der Suche nach Günther Steding, dem Kofferbesitzer. Und haben natürlich auch da angesetzt, wo er ursprünglich herkommt, aus Ducherow in Mecklenburg-Vorpommern.
Günther Steding, Gebührenbescheid.
Sehr geehrte Damen und Herren, laut Meldekarte ist Günther Steding geboren am 25.09.1925 in Ducherow illegal verzogen. Das Datum des Verzugs ist nicht vermerkt. Der Vater Rudolf Steding hat die damalige DDR im Juni 1951 illegal verlassen. Es konnten keine weiteren Angehörigen von Günther Steding ermittelt werden.
Wird Ihnen folgende Gebühr berechnet? Ja, super. Und was ist mit Ergebnissen?
Illegal verlassen. Also ist er wirklich aus der DDR abgehauen? Das ist ein richtiges Ost-West-Drama. Der war ein Flüchtling.
Flüchtling. Person, die aufgrund extremer Umstände, wirtschaftlicher oder politischer Zwänge, Naturkatastrophen, Krieg oder anderer lebensbedrohlicher Notlagen ihren Lebensmittelpunkt vorübergehend oder dauerhaft verlässt.
Weißt du, was mir gerade auffällt?
Hm?
Vielleicht ist der Kofferbesitzer schon vor dem Mauerbau abgehauen.
Klar, für die Zeit nach 1955 haben wir ja auch gar keine Dokumente mehr im Koffer gefunden.
Es gab aber natürlich auch viele aus Abenteuerlust, die abgehauen sind. Ja, jüngere Leute, die sich nicht zu Schulden kommen lassen, die haben eben drüben auch versucht, eben neu anzufangen oder so. In bestimmten Kreisen war dieses Abhauen nach drüben noch aktueller, die also ein bisschen, ich würde sagen, bildungsferner war, so ein bisschen waren. Ja, das waren doch diejenigen, die also dann doch eher sagten, na, da drüben erwarten wir sonst was.
Marianne Wachtmann ist in Ost-Berlin aufgewachsen. Als der Krieg vorbei war, war sie gerade mal 8 Jahre alt. Ihr wäre es nie in den Sinn gekommen, einfach rüber zu machen.
Die Bundesrepublik hat kein Paradies anzubieten. Das ist in dem kümmerlichen Agitationswortschatz das Vorrecht der Sowjetzone.
Kurz nach der Währungsreform macht die Kamera einen Bummel über den Wochenmarkt und fängt dabei Bilder ein, die noch vor kurzer Zeit wie Trugbilder gewirkt hätten. Gemüse in Hülle und Fülle, alles frisch und zum Aussuchen und Ware von bester Qualität. Man fragt nach dem Preis, kauft und geht befriedigt nach Hause.
Der Tagesspiegel, 8. April 1952. Gegen illegale Einkäufe, Gepäckkontrollen auf Bahnhöfen, Erfolge des Interzonen-Grenzdienstes. Seit einiger Zeit findet man vor den Berliner S-Bahnhöfen in der Nähe der Grenzen zum sowjetischen Sektor und zur Zone Zollbeamte, die mit kritischen Blicken das Gepäck der Ankommenden mustern. Hin und wieder bittet einer von ihnen einen Reisenden, seine Koffer zu öffnen und den Inhalt vorzuweisen. Da die Betroffenen oft nicht über die Befugnisse der Zollbeamten unterrichtet sind, kommt es dabei manchmal zu stürmischen Protesten.
Sie wissen, dass Berlins Schicksal eine Kernfrage des deutschen, ja des europäischen Schicksals ist.
Naja, ich meine, da dieser Publikumsverkehr natürlich aus dem Osten da hineinströmte, war es da schon sehr lebendig. Natürlich war es auch auf dem Kudamm lebendig, aber diese Grenzbahnhöfe, also diese Schnittstellen, sage ich mal, die wurden natürlich stark frequentiert. Und Gesundbrunnen spielte eben da eine besondere Rolle, weil der Ostsektor benachbart war. Und hier zum Beispiel sieht man, der Bahnhof wird verlassen mit einer Familie, die also in Richtung Notaufnahmelager Marienfelde geht und die DDR verlässt.
Bundespräsident Theodor Heuss, der zurzeit in Berlin weilt, hat heute Morgen das neue Flüchtlingsdurchgangslager in Berlin-Marienfelde eingeweiht. In diesem modernsten Flüchtlingslager Berlins stehen 280 Wohnungen für etwa 10.000 Flüchtlinge zur Verfügung.
Berliner Zeitung, 9. November 1954. Klein Chicago in Mariendorf. Raudis und Ostflüchtige beherrschen die Straßen. Über das ständig zunehmende Verbrechertum in den Straßen Mariendorfs berichten uns Westberliner Bürger. Die sogenannten Auffanglager für Flüchtlinge unterstehen amerikanischer Regie. Der Frontstaat-Senat sowie Bonner Dienststellen bezahlen diese Parasiten mit Steuergeldern. Die Unsicherheit auf den Straßen Mariendorfs in den Abendstunden nimmt rapide zu.
Der Westen Deutschlands ruft nicht. Das könnte er nicht verantworten. Deutsches Land, um deutsche Menschen ärmer machen zu wollen. Und wir wissen um die qualvollen Entschlüsse, Besitz, Beruf, Amt, vertraute Lebenslandschaft verlassen zu sollen. Der Westen Deutschlands wehrt aber auch nicht.
Sag mal, stand da Eingang Bundesallee oder Bachstraße? Wenn es irgendjemand weiß, dann ist es der Suchdienst, weil die machen ja nichts anderes als das seit dem Vorkrieg.
Also, jetzt stehen wir vor dem Gebäude mit dem Schriftzug Deutsches Rotes Kreuz. Im Netz steht, dass der Suchdienst noch heute bis zu 10.000 Anfragen für die sogenannte Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg bekommt. Jährlich.
Aber das sind dann natürlich nicht mehr die Geflüchteten selbst, sondern vor allem Kinder oder Enkel. Die finden zum Beispiel beim Tod ihrer Eltern Hinweise auf uneheliche Geschwister und machen sich dann auf die Suche.
Der Soldat Fritz Unruh, geboren am 17.08.1907 in Kaltjenen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoschen, Kreis Heiligenbeil. Sie hörten den Suchdienst. Wir bitten die Hörer, die Auskunft über den Verbleib der Genannten geben können an die Suchdienststelle.
Veit und Wendt, wir haben ein etwas ungewöhnliches Anliegen vielleicht. Wir haben einen Koffer, der verloren gegangen ist.
Ja, genau hier.
Und die Frage ist, wir suchen den Besitzer oder wir versuchen, diesen Koffer wieder zurückzugeben. Und wir haben uns gedacht, Sie als Deutsches Rotes Kreuz haben ja eine Expertise im Leute finden.
Ja, das ist richtig. Dann bitte einen kleinen Moment, nehmen Sie doch bitte Platz. Mhm. Ich rufe einmal kurz an. Ja, Ursula Lehmann vom Empfang. Guten Tag, Frau Klemin. Hier sind zwei Damen, die ein Anliegen haben bezüglich eines gefundenen Koffers. Ob Sie kurz Zeit für Sie haben? Dann schicke ich Sie in Ihr Büro, ja? Vielen Dank. Tschüss. So, dann zeige ich Ihnen einmal kurz den Weg.
Das ist super, danke.
Sie gehen am besten.
Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes besteht in Berlin aus einem einzigen Büro, dem Raum von Judith Klemin.
Hallo.
Ein Arbeitsplatz mit Computer und ein zweiter Tisch, an dem wir Platz nehmen und auf den wir unseren Koffer legen.
Das ist ja toll, dass Sie für uns Zeit haben.
Ja, gerne, klang ja spannend, ein Koffer.
An der Wand hängt ein Poster mit Gesichtern von Geflüchteten, die ihre Angehörigen suchen.
Also, hier ist er. Ist ein bisschen beschädigt schon. Aber, genau.
Wow.
Das mache ich jetzt immer nur für den Transport rein, damit das alles so gut erhalten bleibt.
Und wenn wir jetzt konkret mal die Sachen angucken, wie gibt es da drin jetzt...
Darf ich einfach mal zugreifen?
Bitte. So, das ist ein Fotoalbum. Wahnsinn.
Haben Sie hier Daten gefunden? Haben Sie mal auf die Rückseiten geguckt? Steht da was drauf?
Genau, zum Teil sind die auch schon abgeklebt und so. Manchmal steht da auch was drauf, genau.
Gut, ich... Fotos ist hilfreich, wenn man dazu auch Daten hat. Nur Bilder sind immer schwierig, was rauszufinden. Das ist eine Postkarte, da steht nichts drauf. Das ist ein Impfschein. Diese altdeutsche Schrift ist...
Ja, ich kann die auch nicht auf Anhieb lesen, wirklich.
Hier ist das Sütterlin, ne?
Genau.
Denn meine Mutter hatte das tatsächlich noch an der Schule, aber ich habe Schwierigkeiten. Gegen Dieter?
Genau, Dieter.
Und? Haben wir hier die Ahnentafel. Großvater, Großmutter, mütterlicher, väterlicherseits. So, Günther. Und ist das das Geburtsdatum?
Genau, 25. September 25. Das kann ich mir immer gut merken, weil es war mal 25.
In?
Duchero.
Was ist das?
Das ist bei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern.
Ah, da waren Sie auch schon.
Nee, da habe ich jetzt Kontakt hin.
Haben Sie etwa Fluchthelfer oder so vielleicht?
Der Tagesspiegel, 9. Februar 1952. Täglich 300 neue Flüchtlinge. Stockungen in der Kuhne-Fischer-Straße, keine Aufnahme von Kommunisten. Um 40% ist die Zahl der seit dem 4. Februar in Berlin eintreffenden Flüchtlinge aus der Sowjetzone gestiegen.
Was ist denn hier los?
Anne-Lore? Der Kiosk hat zu.
Das sehe ich.
Vielleicht packt sie ja gerade was aus. Hannelore! Hannelore, hörst du mich? Hier ist Günther.
Der Kiosk ist schon seit 3 Tagen zu. Die Frau war plötzlich weg.
Wie weg? Aber da müsste sie doch was dran schreiben oder so.
Ja, vielleicht ist so was passiert oder sie hat rüber gemacht. Ja, du... Oben auf der Brücke, da gibt's den Schlachter. Da sind die Bockwürste auch nicht schlecht.
Ich brauch keine Wurst. Ich muss da rein.
Jo, das lass mal lieber. Glaub mir, was weg ist, ist weg.
Das muss doch irgendwie verdammt. Was mache ich Sie denn da?
Ah, Sie müssen mir helfen. Ich muss da rein.
Hören Sie sofort auf damit.
Sie verstehen das nicht, da ist ein Koffer von mir drin.
Na klar, das ist ja eine ganz neue Masche. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Zeigen Sie mal Ihren Ausweis.
Familie. Aha, aber ist nicht klar, wer es ist. Also es ist er auf jeden
Wispia-Straße.
Fall.
Zusammen entziffern Judith Klemin, Marianne und ich die verschiedenen Dokumente. Wir suchen nach Zusammenhängen, überlegen, in welchen Familienbeziehungen die Menschen auf den Fotos stehen könnten. Offiziell helfen darf sie uns nicht, denn wir sind keine Angehörigen.
Also ist es er?
Okay, da geht erst ein Kind mit drauf auf dem Foto.
Und eben auch die Frau.
Aber sie beschreibt uns, welche Schritte sie als erstes gehen würde bei der Suche nach Günther Stähling.
Geburtseintrag. Gehen wir mal davon aus, er ist nicht mehr am Leben. Und die Informationen haben den Weg dorthin zurückgefunden. Dann würde auch da stehen, wo er verstorben ist. Und dann könnten sie sich da ans Sterbestandesamt wenden, weil das Ableben immer da beurkundet wird, wo es passiert, also am Sterbeort. Und vielleicht haben die wiederum Informationen, wo er bestattet ist. Und dann könnte man darüber über den Friedhof rausfinden, vielleicht das Bestattungsinstitut und über das Bestattungsinstitut wiederum Angehörige ausfindig machen.
Gut, also jetzt mal ganz praktisch. Was bedeutet das für uns? Telefon, E-Mails, Anträge, Landesarchiv, Standesämter und Friedhöfe.
Genau, sehe ich auch so. Ich bin gleich nochmal mit Marianne Wachtmann verabredet.
Wieso denn?
Die war so aufgewühlt nach unserem ersten Treffen. Und jetzt will sie mir noch weitere Hinweise geben. Fängst du schon mal an mit der Recherche?
Klar.
Und viele, die waren mit der Stasi anorientiert. Und das war also auch so unterschwellig, gab es also viele Dinge. Da musste man aufpassen, mit wem man überhaupt reden musste. Und mit der Zeit hat man nicht mitgekriegt.
Hallo, das ist der Anschluss von Marianne Wendt. Nachrichten bitte nach dem Signalton.
Hallo Mari, hier ist die Friederik. Ich wollte dir nur sagen, ich habe ja gestern noch mal Frau Wachtmann getroffen. Und die erzählte mir, dass es natürlich in der Zeit viele Menschen gab, die verschwunden sind. Und zwar, weil sie eben vom Geheimdienst gecatcht worden sind. Und bei jemandem, dessen Spur sich spurlos auflöst, kann das durchaus sein, dass man auch sowas in Erwägung ziehen muss.
Ich muss die ganze Zeit dran denken, was uns die Leute von ihrer Rückfahrt vom Schwarzmarkt Gesundbrunnen erzählt haben.
Meinst du, dass es diese Kontrollen gab vom Zoll, was die Leute so in den Rucksäcken hatten?
Das war sicher nicht nur der Zoll.
Meinst du, das war die Stasi?
Also es sind von Anbeginn Sicherheitsmaßnahmen gewesen, ob das schon das Ministerium für Staatssicherheit war oder vorher das Amt für, weiß ich nicht, nationale Sicherheit oder wie auch immer das Ding hieß, ist völlig egal.
Sagt Udo Bartsch. Der hat schließlich am eigenen Leib erfahren, zu was die Stasi alles fähig war, um den Sozialismus zu schützen. Im Vergleich zu seinen Erfahrungen wirken die vorsichtigen Vermutungen von Marianne Wachtmann nahezu harmlos.
Man hat also auch nicht alle beobachtet, jetzt war Dinke ja nicht. Man hat sich bestimmte Leute rausgenommen, die für die Beobachtung interessant waren, die entweder einen interessanten Beruf hatten, interessante Kontakte.
Interessanter Beruf? Das trifft's ganz gut.
Euer Dienst ist die Aufklärung, Namen bleiben geheim. Unauffällig die Leistungen, stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen, viel zu selten daheim. Für das Tragen der Orden bleibt oft nicht mehr die Zeit.
Guck mal hier, Kfz-Mechaniker, dann diese Omnibus-Bilder. Also der hatte sicher was mit Autos zu tun.
Meinst du beruflich?
Na klar, auch guck mal hier wegen dieser Rundreise Interzonenpässe.
Interzonenverkehr bezeichnet den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen den verschiedenen Besatzungszonen. Nach der militärischen Besetzung Deutschlands durften Personen ab 1945 zunächst nur mit einem Passierschein der jeweiligen Besatzungsmacht den Wohnort verlassen. Ab 30. Juni 1946 wurde die Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungszone und den westlichen Besatzungszonen gesperrt. Vom Alliierten Kontrollrat wurde ein besonderer Ausweis, der Interzonenpass, eingeführt.
Da steht, dass Günther Stedig als Kraftfahrer oder Omnibusfahrer gearbeitet hat. Guck mal.
Der Inhaber ist berechtigt, die Demarkationslinie in Marienborn-Helmstedt und in Gutenfürsthof zu überschreiten.
Bild-Zeitung, 16. Juni 1953. Die Sowjetzonenregierung stellt vom 17. Juni 1953 an, wieder Interzonenpässe für Reisen ins Bundesgebiet aus. Damit erhalten die Bewohner der Sowjetzone zum ersten Mal seit 1948 wieder die Gelegenheit, ihre westdeutschen Angehörigen zu besuchen.
Berlin setzte Autobusse im Interzonenverkehr nach Hannover und Essen-Düsseldorf ein. Die Autobusse nach Hannover verkehrten täglich und nach Essen-Düsseldorf dienstags und freitags. Interzonenreisende aus dem demokratischen Sektor Berlins und aus der DDR erhielten Fahrausweise für Hin- und Rückfahrt beim Deutschen Reisebüro und seinen Vertretungen gegen Zahlungen in der DDR verwendeten Deutschen Mark der Deutschen Notenbank. Westpassinhaber zahlten für die Strecke Berlin-Hannover je zur Hälfte in Deutscher Mark und in Westmark.
Ganz bestimmt hat den irgendjemand beschattet. Da gibt's ganz bestimmt Stasi-Akten.
Naja, vor allem, weil er das hier professionell machte. Er ist ja nicht als Privatmann rumgefahren, sondern wie ich hier sehe, ein Interzonenpass. Das ist ja schon mal sehr interessant. Hier ist sogar von den Russen der Stempel eingesetzt worden. Sehen Sie das hier?
Reiseinterzonenpass. Ist so ein vom Pass Einlageblatt im Pass. Ja, ja, kenn sowas. Ja, die Stempel waren ganz schön wichtig.
1946, Personentransport nach Weimar für Hans Kramer.
15.10.1947, Omnibusfahrer nach Hof. Omnibus nach Hannover am 18.03.1948. 26.03.
Omnibusfahrer zu einer Sportveranstaltung nach Hamburg.
Und 21.04.1948.
Hinterher musste er einen bestimmten Bericht machen. Da gab es extra so ein rotes Buch. Da wurde eingetragen, immer jeder, der rübergefahren ist. Und dann musste das wieder abgegeben werden. Und dieses Buch war so, dass ihr sie nicht verschwinden konntet. Das war also gebunden. Ja. Ich habe es dann auch hier bei der Stasi in der Normannstraße gesehen, die Berge mit diesen roten Büchern. Ja. Und er hätte bestimmt auch irgendwelche Informationen gegeben, wie es aussah, wo er war.
Mir scheint nur, er stand unter Beobachtung, er fühlte das und er hat sich das, was ihn verdächtig machen könnte, beiseite gelegt, abgelegt, um dort dann, um von dort aus eben, sagen wir mal, relativ unbehelligt reisen zu können.
Wachsam sein, immer zu wachsam sein und das Herz ohne Ruhe wachsam sein, auch in friedlicher Zeit.
Haben Sie denn beim Archiv mit den Stasi-Unterlagen schon mal angefragt?
Beschütze des Friedens der Menschen, Soldaten der unsichtbaren Front.
Haben wir gar nicht. Aber ich würde sagen, das machen wir, oder?
Na klar. Jeder Mensch hat das Recht, jene Unterlagen einzusehen, die das Ministerium für Staatssicherheit über die eigene Person angelegt hat. Okay. Antrag auf Akteneinsicht in Papierform und so weiter und so weiter. Hier gelangen Sie zum Antrag auf Auskunft, Einsicht in Unterlagen sowie Herausgabe von Duplikaten von Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. So. Das war einfach. Das gibt's sogar online.
Vielleicht war das alles beabsichtigt, dass er eine vollkommen andere Identität bekommen hat.
Man unterscheidet in dieser Hinsicht zwei Arten von Spitzel. Die einen werden als V-Leute genannt, die anderen GM-Leute. Das heißt also Vertrauensleute und geheime Mitarbeiter.
Stell dir mal vor, wenn unser Kofferbesitzer wirklich geheimer Mitarbeiter war oder IM oder Agent. Was hat der Udo Bartsche denn über die Stasi erzählt?
Gottobi, na Bord, wie du boi.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Eine Serie von und mit Frederik Veit und Marianne Wendt.
Es gab ja doch interessante Dinge. Vielleicht hat der, also meine Fantasie geht da so weit hin, doch mal Leute, die man auf der Wiener Brücke ausgetauscht hat, irgendwie mit seinem Auto hin oder weit weggefahren hat, die man also manipulieren konnte.
Musik Martin Betzola, Regie Robert Schön. Südwestrundfunk 2019.
Ja, das ist eben auch so eine Sache. Also sind ja Leute verschwunden. Nicht? Also das gibt es. Keiner weiß und keiner spricht darüber. Den man brauchte, den hat man also auf alles Mögliche ausgestellt. Und eine andere Identität gegeben, sowas gab es auch alles. Ja. Und die Stasi hatte ja viele Möglichkeiten gehabt, um Dinge zu machen.